Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Warum Online-Versandhändler und auch andere sogenannte Retouren vernichten, anstatt sie weiter zu verkaufen oder wenigstens zu verschenken, das beschäftigt seit dem Wochenende auch die Bundesregierung. Nun soll ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, um die Vernichtung von Neuware zu reglementieren, heißt es etwas sperrig aus Berlin. Mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigt uns der Deutsche Mietertag in Köln und die Ambitionen eines deutschen Autozulieferers in Serbien. Zunächst aber zu den neuesten Plänen um den Axel Springer Medienkonzern. Der will sich nämlich einen finanzstarken Investor fürs digitale Wachstum an Bord holen. Der US-Finanzinvestor KKR aus New York bietet mit 63 Euro pro Aktie knapp 40% mehr als der Kurs vom 29. Mai und will dann mit mindestens 20% der Anteile bestimmen, wo es lang geht. Gemeinsam mit Großaktionärin Friede Springer und Mitaktionär und Vorstandschef Matthias Döpfner. Mischa Erhardt dazu.
Die Partnerschaft soll dem Springer-Konzern dabei helfen, den Weg zu mehr Wachstum und Profitabilität zu finanzieren. Das unterstrich Konzernchef Matthias Döpfner heute Morgen bei einer telefonischen Pressekonferenz. Zwar habe der Springer-Konzern sich schon frühzeitig im Bereich des Digitalen positioniert und dort erfolgreich investiert und Marken aufgebaut. Genau das aber fordere fortlaufend neue Investitionen, um sich an die Veränderungen in den neuen Medien und in der Welt des Internets anpassen zu können.
Mit der Verschiebung unseres Portfolios verschieben sich auch die Prioritäten im Unternehmen, weshalb Wachstum und Investitionen in Wachstum eine völlig andere Priorität hat. Und das, so haben wir festgestellt, gefällt nicht jedem Aktionär, weil er vielleicht stärker dividendenorientiert, stärker kurzfristig orientiert ist.
So haben Europas größter digitaler Verlag und der Finanzinvestor KKR eine strategische Partnerschaft besiegelt. Sollten die Aktionäre das Angebot von 63 Euro pro Aktie annehmen, würde KKR künftig 20% an dem Medienkonzern halten. Handlungsbedarf sah man bei Axel Springer offensichtlich auch aufgrund des konjunkturellen Gegenwindes, den beispielsweise eines der digitalen Standbeine, die Jobbörse StepStone, gerade spürt. Deswegen hat das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognosen für dieses Jahr gekappt.
In der Vergangenheit hätten wir vielleicht gesagt, gut, wir kürzen die Investitionen, wir sparen an den Kosten, um unsere Kapitalmarktguidance um jeden Preis zu halten. Das kann man machen und das ist manchmal auch richtig, aber auf die Dauer und immer wieder ist es sicher nicht richtig, weil Wachstumsunternehmen wie StepStone darunter leiden.
Sagt Matthias Döpfner. Im Gegensatz dazu soll also KKR dabei helfen, nötige Investitionen machen zu können, auch wenn konjunktureller Gegenwind da ist. Frank Rotauge vom Vermögensverwalter AHP Capital jedenfalls glaubt nicht, dass KKR nur ein schnelles Geschäft wittert, um aus der Partnerschaft in kürzester Zeit möglichst viel Profit schlagen zu können.
Nee, ganz und gar nicht. Das geht auch mit der Familie nicht. Die Familie ist ja sehr stark und bei Springer gibt es auch keinen Sanierungsbedarf. Springer verdient ja ordentlich Geld und die haben in der Vergangenheit auch sehr stark digitale Assets aufgebaut. Die haben also die Zeichen der Zeit nicht verpennt, wie einige andere klassische Zeitungshäuser. Und insofern muss damit irgendwo ein weiterer zukunftsweisender Schritt verbunden sein. Das würde ich erwarten.
Also ein Zukauf beispielsweise, ein strategischer Schachzug, den man als Beobachter von außen noch nicht sehen kann. Was man aber schon weiß, ist, dass Döpfner den Axel Springer Konzern in den beiden Bereichen digitaler Journalismus und dem Anzeigengeschäft mit Job-, Auto- und Immobilienportalen zum Weltmarktführer machen will. KKR ist dabei als Partner kein Unbekannter in der Medienlandschaft. So war der Finanzinvestor zwischen 2006 und 2013 Hauptgesellschafter bei ProSiebenSat.1. Aktuell baut der Konzern noch einen Film- und Fernsehkonzern auf. KKR hat also durchaus auch Interessen. Denn das Ziel eines strategischen Investments ist bei Finanzinvestoren klar umrissen. Am Ende soll es lukrativ sein, also Profite abwerfen.
Über den Großeinstieg des Finanzinvestors KKR beim Axel Springer Medienkonzern war das Mischa Erhardt. Der Missbrauch von Wohnungskündigungen wegen Eigenbedarfs war nur ein Thema, das heute auf dem Deutschen Mietertag diskutiert wurde. Die Wohnungsnot in Deutschland, das zu knappe Angebot, die teuren Mieten, all diese Probleme treiben nicht nur den Verbandspräsidenten Franz-Georg Rips um, der heute noch einmal an die Politik appellierte, die Weichen für ein Grundrecht auf bezahlbares Wohnen zu stellen. Frank Überall berichtet.
Franz-Georg Rips ist seit 12 Jahren Präsident des Deutschen Mieterbundes. Bei der bundesweiten Versammlung von Vertretern aller 300 Mietervereine aus Deutschland wird er aus Altersgründen nicht wieder für den Posten kandidieren. Umso wichtiger ist es ihm, die politischen Weichen für die Zukunft noch mitzustellen. Sein wichtigstes Ziel ist es, das Recht auf Wohnen im Grundgesetz zu verankern. Denn es werde in der ganzen Republik immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden, so Franz-Georg Rips.
Das wird eigentlich auch von der sogenannten, in Anführungsstrichen, offiziellen Politik so gesehen, aber es wird nicht gehandelt. Und deshalb appelliere ich dringend, ehe sich die Distanz zwischen Zivilgesellschaft und politischen Verfassungsorganen noch weiter auseinanderdehnt, müssen wir einfach wieder zusammenfinden und müssen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schützen, wieder wirklich wirkungsvolle Maßnahmen erlassen.
Um die Not zu lindern, müssten jedes Jahr 80.000 Sozialwohnungen und 120.000 bezahlbare Mietwohnungen gebaut werden. Das aber geschehe nicht, was sich auch auf die Mieten bei den bestehenden Wohnungen auswirke. Vermieter würden immer wieder die Mieten anheben, weshalb die örtlichen Mietervereine gerade in Ballungsgebieten immer mehr Mitglieder hätten.
Wir haben insgesamt etwa 3 Millionen natürliche Personen in Deutschland. Zulauf haben wir vor allem da, wo die Wohnungsmärkte angespannt sind. In Berlin, in München, in Hamburg und auch in Köln. Das sind die Städte, in denen wir noch an Mitgliedern zunehmen.
Mehr als 1 Million Beratungen leistet der Mieterbund jedes Jahr für seine Mitglieder. Das häufigste Thema ist Streit um die Nebenkosten. Aber auch Eigenbedarfskündigungen oder ungerechtfertigte Mieterhöhungen seien ständige Probleme. Vor allem, wenn es darum geht, die Kosten für die Modernisierung von Altbauten auf die Mieter umzulegen, gäbe es oft Auseinandersetzungen, so Mieterbundpräsident Franz-Georg Rips.
Die Modernisierung spaltet zunehmend unsere Gesellschaft, so wie sie heute rechtlich geregelt ist. Also hier lege ich auch großen Wert auf eine wirklich qualitativ gute Beratung und Vertragsverletzungen im Allgemeinen. Das sind so die wesentlichen Themen.
Für die Zukunft haben sich die Mietervereine vorgenommen, Protestinitiativen betroffener Mieterinnen und Mieter in die politische Arbeit stärker einzubinden. Bei seiner Tagung in Köln wird der Deutsche Mieterbund unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über seine Forderungen sprechen.
Zum Auftakt des Deutschen Mietertag war das Frank überall. Bestellen und zurückschicken. Für viele Online-Kunden ist das ein normaler und auch einfacher Akt. Was mit der zurückgeschickten Ware passiert, hat die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, am Wochenende als Ausbund der Wegwerfgesellschaft gegeißelt. Und nun will auch die Bundesregierung den Versandhändlern einen Riegel vorschieben und die Vernichtung neuwertiger Waren nach deren Rücksendung erschweren. Aus Berlin dazu Nadine Lindner.
Noch im Juni, also noch vor der parlamentarischen Sommerpause, will das Umweltministerium Gesetzesänderungen vorlegen, damit weniger Retouren vernichtet werden. Ein Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD bestätigte am Mittag in Berlin:
Das Ziel unsererseits ist ganz klar, Retourware muss entweder weiterverkauft werden oder man muss es als Spende abgeben können oder vielleicht auch eine andere Verwendung dafür finden. Dass es Abfall wird, das muss die allerletzte Option sein.
Der Weg soll laut Umweltministerium über eine Änderung im Kreislaufwirtschaftsgesetz führen. Das regelt das Abfallrecht und soll nach Möglichkeit Müll vermeiden und Recycling fördern. Der Sprecher des Umweltministeriums verwies auf Unterschiede beim Ausmaß der Vernichtung der retournierten Waren. Eigene Recherchen des Umweltministeriums hätten ergeben:
Die Produkte, die Online-Versandhändler selbst produzieren lassen, die Eigenmarken sind, sind weniger von solchen Retourenvernichtungen betroffen, sondern es sind vor allen Dingen Produkte, die Versandhändler von anderen, kleineren, unbekannteren Zweithändlern entgegennehmen und dann tatsächlich entsorgen.
Einen zweiten Ansatzpunkt, um die Vernichtung von Retouren zu vermeiden, sieht das Umweltministerium in einer Umsatzsteuerbefreiung für zurückgesandte Neuwaren, die als Sachspenden weitergegeben werden. Das Finanzministerium konnte dies heute jedoch noch nicht bestätigen. Grünes Licht, wenn auch verhalten, kommt aus der Unionsbundestagsfraktion. Eine Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes werde man ernsthaft prüfen. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hatte die Diskussion am Wochenende mit einem Interview mit der Berliner Morgenpost losgetreten. Es sei eine Perversion der Wegwerfgesellschaft, wenn retournierte Waren vernichtet und nicht weiterverkauft würden. Vertreter des Onlinehandels wehren sich gegen Vorwürfe, dass neuwertige Waren leichtfertig weggeworfen würden. Das verkenne die Realität, sagte der Präsident des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel, Gero Forchheim, dem MDR.
Wie viel dann halt hinterher von den Retouren wieder ins Hauptlager reinkommen kann, ist sehr unterschiedlich. Es ist so, dass dort durchaus aber Werte um die 80% realistisch sind, die aufgearbeitet werden. Ich weiß, dass viele Unternehmen dort massiv auch investieren, dass beispielsweise gereinigt wird, repariert wird, dass neue Kartonagen besorgt werden, Ware will niemand wegwerfen, aus ökologischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen.
In Deutschland werden pro Jahr etwa 280 Millionen Pakete zurückgeschickt, laut Uni Bamberg. Allerdings gibt es unterschiedliche Zahlen zum Weiterverkauf von Retouren als A-Ware. Sie liegen zwischen 80% und 92%. 4% der retournierten Artikel landen laut Uni Bamberg im Müll. Michael Theurer, Fraktionsvize der FDP, will keine neuen Verbote.
Denn das führt nicht zu mehr Umweltschutz, sondern vor allen Dingen zu mehr Bürokratie. Wir setzen auf eine Selbstverpflichtung, aber vor allen Dingen auch auf den Verbraucher.
Ähnlich sieht es auch die Unionsfraktion, deren umweltpolitische Sprecherin Marie-Louise Dött will die Zahl der Retouren verringern, statt die Retouren zu entsorgen. Schon jetzt könnten Kunden handeln, indem sie mehr darüber nachdächten, welche und wie viele Waren bestellt würden, so CDU-Politikerin Dött.
Berlin will das Vernichten sogenannter Retouren erschweren, Nadine Lindner berichtete. Politisch laviert Serbien, mal Freund der EU, mal Putin-Fan, so ein bisschen zwischen den diversen Einflüssen hin und her. Für deutsche Investoren aber wird das Land immer interessanter, nicht zuletzt, weil es an Facharbeitern für kleines Geld nicht mangelt. Zum Beispiel für den Automobilzulieferer ZF aus Friedrichshafen. Der hat heute bei Belgrad ein neues Werk eröffnet und da geht es auch noch um eine ausgesprochene Zukunftstechnologie, nämlich um die Elektromobilität. Aus Pančevo, Thomas Wagner.
Willkommen in Pančevo, willkommen ZF. Wenn ein deutscher Investor in Serbien ein Werk eröffnet, ist er meistens persönlich zur Stelle. Aleksandar Vučić, Präsident von Serbien, er eröffnete heute in Pančevo bei Belgrad die neue Fabrik für Elektromobilität des Autozulieferers ZF Friedrichshafen AG. Die hat bereits kurz vor der offiziellen Eröffnung die Produktion aufgenommen.
Wir produzieren jetzt schon die Elektromotoren für komplette Hybrid-Applikationen, aber auch Elektroschalter, Mikroschalter. Aber wir werden hier auch rein elektrische Antriebe für elektrische Achsantriebe produzieren.
So ZF-Vorstand Michael Hankel am Nachmittag in Pančevo. Bereits bei der Eröffnung des Werkes ist es auch schon wieder zu klein. Während in dem Neubau bereits die Maschinen brummen, ziehen Baukräne ein paar Meter weiter bereits einen Anbau hoch. Die Nachfrage nach neuen Technologien für E-Mobilität ist groß, hieß es. Derzeit arbeiten dort 300 Mitarbeiter, bald schon sollen es 1000 sein. Rund 160 Millionen Euro investiert ZF in das neue Werk vor den Toren Belgrads. Ganz bewusst, so Michael Hankel, sei die Entscheidung für das Nicht-EU-Land Serbien gefallen. Das nämlich biete für eine solche Investition bessere Bedingungen als so manches osteuropäisches EU-Mitgliedsland.
Ein Grund ist natürlich die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
Die Arbeitslosigkeit in der Region Pančevo liege bei rund 18%. Und das, obwohl gerade die technischen Schulen und Hochschulen im benachbarten Belgrad für gutes Ausbildungsniveau bekannt seien.
Und auch der lokale Support, die Unterstützung, die wir bekommen haben, hat auch tatsächlich geholfen, so schnell die wichtige Produktionskapazität hier zu erstellen.
Gerade mal ein Jahr habe es vom Baubeginn bis zur Eröffnung gedauert. Probleme mit Behörden und Bürokratie, Fehlanzeige. Serbien tut alles, um Investoren aus dem Westen Europas an sich zu binden und wird damit immer erfolgreicher. Denn in osteuropäischen Ländern wie Polen, Tschechien und Rumänien, einst die Lieblinge vieler Investoren, nicht zuletzt wegen des niedrigen Lohnniveaus dort, sind die Gehälter gestiegen und Fachkräfte zwischenzeitlich rar geworden.
Seit einigen Jahren sehen wir schon, dass Investitionsentscheidungen gegen Rumänien ausfallen.
So Peter Hochmuth, Präsident des Deutschen Wirtschaftsclubs im westrumänischen Banat, bei der ZF-Eröffnung in Pančevo ebenfalls als Gast mit dabei. Ihn wundere es nicht, dass Serbien auch bei deutschen Investoren zunehmend beliebter werde.
In einigen Jahren sehen wir schon, dass Investitionsentscheidungen gegen Rumänien ausfallen. Und ich denke, der Hauptgrund wird sein, dass es besonders in Westrumänien, aber in Rumänien insgesamt einen großen Arbeitskräfte- und speziell Facharbeitskräftemangel gibt.
Die Investitionen in Pančevo, die für die Menschen dort eine nachhaltige Perspektive bedeuten, das unterstütze ich ausdrücklich.
So Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates bei ZF. Aber
ZF-Beschäftigte in Lohnkonkurrenz zu stellen, lehne ich weiterhin ab. Wenn es aber nur darum geht, mit Niedriglöhnen innerhalb des Konzerns eine Standortkonkurrenz aufzubauen, wird dies von uns weiterhin scharf kritisiert.
Soweit der Beitrag von Thomas Wagner und von den E-Motoren zu VW. Volkswagen nämlich treibt die Pläne für den Bau einer Batteriezellfabrik in Salzgitter voran. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
Die Wolfsburger kündigten an, sich mit 20% an ihrem schwedischen Partner Northvolt zu beteiligen. Im Laufe des Jahres soll dann ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Schweden zum Bau für eine Fabrik für Akkus gegründet werden. Die Investition von knapp 1 Milliarde Euro für den Einstieg in die erste Batteriezellfertigung in Deutschland hatte der VW-Aufsichtsrat bereits im Mai freigegeben. Im Dieselabgasskandal hat Volkswagen vor dem Oberlandesgericht Koblenz heute eine Niederlage erlitten. Bundesweit sei damit zum 4. Mal ein zweitinstanzliches Urteil gegen VW gesprochen worden, sagte ein Sprecher. Das OLG Koblenz hat das Unternehmen wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu Schadenersatz verpflichtet. VW kündigte an, in Revision zu gehen. Angesichts des Wandels auf dem Arbeitsmarkt sollen sich die Beschäftigten in Deutschland verstärkt weiterbilden und dafür mehr Unterstützung erhalten. Das ist das Ziel einer nationalen Weiterbildungsstrategie, die Bundesregierung, Länder und Sozialpartner heute in Berlin vorstellten. Wer keinen Berufsabschluss hat, soll künftig einen Anspruch darauf bekommen, diesen mit einer Förderung nachzuholen, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Denn in den kommenden 6 Jahren würden durch den technischen Fortschritt rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen.
Und die spannende Frage ist, was muss jetzt getan werden, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Arbeit von morgen machen können? Und wenn man da noch ein bisschen tiefer reingeht, dann zeigt sich das in den Strukturen der Branchen sehr unterschiedlich und deshalb gibt es nicht den einen Hebel, sondern es bedarf einer breiten Weiterbildungsstrategie.
Auch im Hinblick auf die 2,1 Millionen neuen Jobs, die durch den digitalen Wandel entstehen, sagte Heil mit Verweis auf Berechnungen von Wissenschaftlern für sein Ministerium. Der französische Autokonzern Renault will an seiner gut 20-jährigen Allianz mit dem japanischen Hersteller Nissan festhalten. Renault-Chef Jean-Dominique Senard sagte auf der Hauptversammlung in Paris, es gebe keinen Erfolg der Renault-Gruppe ohne Erfolg der Allianz. Überschattet wurde die Aktionärsversammlung von der geplatzten Fusion mit dem Autohersteller Fiat Chrysler.
Eva Mahner mit den Wirtschaftsnachrichten. Wir müssen uns ändern, wenn wir ein großartiges Land werden wollen. Das sagte kürzlich kein anderer als der Ministerpräsident Pakistans Imran Khan. Er stellte dabei das erste Budget seiner Regierung vor. In einem Land, das unter massiven wirtschaftlichen Problemen und Korruption leidet und sich erst vor kurzem mit dem IWF auf ein Hilfspaket in Höhe von rund 6 Milliarden US-Dollar geeinigt hat. Imran Khan will nun aufräumen in Pakistan und die Korruption bekämpfen. Bernd Musch-Borowska.
Die schwere Wirtschaftskrise und desolate Finanzlage in Pakistan ist nach Darstellung von Premierminister Imran Khan durch Korruption und Misswirtschaft früherer Regierungen verursacht worden. In einer Fernsehansprache kündigte er die Bildung einer hochrangigen Kommission zur Korruptionsbekämpfung an, in der unter anderem Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste vertreten sein sollen. Auf pakistanischen Bankkonten außerhalb unseres Landes liegen mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Allein in den vergangenen 4 Jahren haben Pakistaner in Dubai Immobilien im Wert von 9 Milliarden US-Dollar gekauft. Und wie viel Geld muss sich unser Land beim Internationalen Währungsfonds leihen? 6 Milliarden. Es wurde hier Geldwäsche in großem Umfang betrieben. Und weil auch die Mitglieder früherer Regierungen daran beteiligt waren, haben sie nichts dagegen unternommen. Vor wenigen Tagen hatte die pakistanische Antikorruptionsbehörde den früheren Präsidenten Asif Ali Zardari festgenommen, dem Witwer der im Jahr 2007 ermordeten früheren Premierministerin Benazir Bhutto, wird in einem bereits laufenden Geldwäscheverfahren vorgeworfen, Dutzende Scheinkonten in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar unterhalten zu haben. Die Anhänger des Oppositionsführers gingen aus Protest auf die Straße. Zardaris Sohn Bilawal Bhutto Zardari bezeichnete die Festnahme als eine gezielte Maßnahme, um das umstrittene Haushaltsgesetz durchs Parlament zu bringen. Diese Festnahme erfolgte einen Tag vor der Parlamentsdebatte über den Haushalt. Und wir alle wissen, wie es um die Wirtschaftslage unseres Landes bestellt ist. Es ist unsere Pflicht als Abgeordnete, die Regierung dafür zur Verantwortung zu ziehen. Um zu verhindern, dass der frühere Präsident Zardari an der Parlamentssitzung teilnimmt, wurde er ohne Haftbefehl mitgenommen. Nur unter Protest können wir das hinnehmen. Der neue Haushalt, den Premierminister Imran Khan im Parlament vorstellte, sieht neue Steuern vor, Steuererhöhungen und eine Absenkung der Freibeträge für Geringverdiener. Pakistan steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Deshalb will die Regierung die Steuererhebung verbessern, um künftig weniger auf Finanzhilfe aus dem Ausland angewiesen zu sein. Anfang der Woche hatte Imran Khan in einer Videobotschaft an Bürger und Firmen appelliert, ordnungsgemäß die Steuern abzuführen.
Bernd Muschborowska berichtete. 197 Länder haben das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet und sich dazu bekannt, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Jetzt hat sich als erste große Industrienation Großbritannien aus der Deckung gewagt und erklärt, welchen Beitrag es leisten will, nämlich bis 2050 CO2-neutral werden. Aus London dazu Sven Weingärtner.
Großbritannien will das erste Land der größten Industrienationen werden, das keine CO2-Emissionen mehr ausstößt. Gut 30 Jahre gibt sich das Land für dieses Ziel. In der Zeit soll die Wirtschaft deutlich grüner und sauberer werden. Ihr Land habe in den vergangenen Jahren schon riesige Fortschritte auf diesem Weg gemacht, sagt die scheidende Premierministerin Theresa May. Jetzt sei es an der Zeit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Das Ziel sei zwar ambitioniert, aber äußerst wichtig, damit die nächsten Generationen in einer sauberen Umwelt leben. Wie die Pläne der Regierung konkret aussehen, ist noch nicht klar. Klar ist nur, dass das neue Gesetz zur Reduktion der Treibhausgase den Handel von Emissionszertifikaten beinhaltet. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert, dass dadurch das eigentlich begrüßenswerte Ziel unterminiert und das Problem einfach in Entwicklungsländer abgeschoben werde. Und noch eine weitere Hintertür behält sich die britische Regierung offen. Nach 5 Jahren soll überprüft werden, ob andere große Länder dem Vorbild Großbritanniens folgen. Falls nicht, könnten die Pläne nochmal auf den Tisch kommen und revidiert werden.
Über die CO2-Ziele der Briten war das Sven Weingärtner. Mit dem Großeinstieg bei Axel Springer haben wir begonnen. Er soll uns als erstes jetzt auch an der Börse in Frankfurt beschäftigen, denn da entschalten wir nun zum Kollegen Konrad Busen. Herr Busen, klingt alles positiv aus Sicht der Beteiligten. Offenbar sehen die Anleger das aber auch so.
Naja, der Aktienkurs von Springer steigt heute kräftig um rund 11,5%, aber nur auf 62,40 Euro. Das heißt, unter den Preis von 63 Euro pro Aktie, den KKR bietet für Springer. Wenn man will, kann man das als Zeichen für eine gewisse Skepsis werten an den Märkten, die sicher damit zu tun hat, dass die Frage, was KKR eigentlich genau mit dem Investment vorhat, was da passieren soll, dass die noch relativ offen ist. Das schlägt sich durch beim Aktienkurs.
Mhm. Dann bleiben wir noch kurz in der Medienlandschaft. ProSiebenSat.1 will künftig enger mit Facebook kooperieren und gezielt Inhalte für die Videoplattform Watch zur Verfügung stellen. Kommt das an?
Also der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 hat sich heute im Laufe des Tages, der ja bei ProSiebenSat.1 auch der Tag der Hauptversammlung war, vom deutlicheren Minusbereich ganz leicht nach oben bewegt, sodass die Aktie jetzt quasi unverändert dasteht gegenüber gestern Abend. Aber ich würde sagen, echte Euphorie, dass ProSieben aus diesen Projekten bald auch Profite rausschlägt, ist das nicht. Das würde wirklich bei der Aktie anders aussehen.
Dann verlassen wir den MDAX mal und schauen in den DAX. Erstmal der Gesamtüberblick, wie hat er sich entwickelt?
Er hat heute etwas verloren, steht 0,3% niedriger da als gestern Abend bei 12.117 Punkten.
Und welche Aktien fielen besonders auf?
Also zu den Gewinnern gehörten die beiden Konsumgüterhersteller Henkel und Beiersdorf. Beiersdorf-Aktien heute sogar auf einem neuen Rekordhoch. Stattdessen auf der anderen Seite die Aktie der Deutschen Bank. Sie ist wieder in Richtung 6 Euro unterwegs, verlor 1% heute. Die Anleger waren hin und her gerissen, würde ich sagen, zwischen auf der einen Seite schlechten Nachrichten für das Investmentbanking. Da hat ein Datendienstleister aus Großbritannien berichtet, dass die Investmentbanken weltweit im laufenden Quartal doch deutlich schlechtere Geschäfte machen. Auf der anderen Seite hat die EU-Kommission darüber informiert, dass die europäischen Banken an faulen Krediten deutlich weniger in Bilanzen haben als noch vor 4 Jahren. 3,3% ist der Stand der Kredite, bei denen die Schuldner in Verzug geraten sind und die deswegen als gefährdet gelten. Also das klingt überschaubar.
Wie hat sich der Euro entwickelt und auch das Gold?
Der Eurokurs, der hat sich heute kaum vom Fleck bewegt, steht bei einem Dollar 13,18. Das Gold ist heute Abend 11,32 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit. Die Feinunze bei 1.335,62 Dollar. Und bei den deutschen Staatsanleihen, da ging es heute etwas runter für die durchschnittliche Rendite, die Umlaufrendite. Die hat die Bundesbank heute mit minus 0,28% berechnet.
Börseninformationen von Konrad Busen. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Kultur heute nach den Nachrichten unter anderem über Frankfurts Gedenken an Anne Frank zum 90. Geburtstag. Ich bin Ursula Mense. Danke für Ihr Interesse und schönen Abend.